Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: SAP, Europas größter Softwarekonzern, senkt zum zweiten Mal in diesem Jahr die Geschäftsprognose. Anders als die großen US-Tech-Konzerne ist SAP kein Corona-Profiteur. Entsprechend zurückhaltend ist die Lageeinschätzung des SAP-Finanzvorstandes.
Es ist ja überhaupt das erste Mal in meiner Zeit als CFO der SAP gewesen, dass wir dieses Jahr einen Ausblick korrigieren mussten. Wenn man das dann ein zweites Mal macht, dann können Sie mir glauben, dass ich jetzt wirklich sicherstellen wollte, dass wir dort zu keiner weiteren Verschlechterung mehr kommen.
SAP-Finanzvorstand Luka Music. Zur sehr zurückhaltenden Einschätzung, wie das Jahr bei SAP weiterlaufen könnte, gleich mehr. Zum Start aber der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen. Am Wochenende wurde der erzielt. Das Besondere daran: erstmals sollte sich zeigen, ob die Helden in der Corona-Krise, Pfleger und Pflegerinnen in Kliniken und Altenheimen, nicht nur beklatscht, sondern auch besser bezahlt werden. Und das ist auch passiert. Christoph Richter dazu.
Das Fazit bzw. Echo auf den Tarifabschluss ist fast durchgehend positiv. Insbesondere für die unteren Einkommensgruppen wurde mit 4,5% mit einer Laufzeit von 28 Monaten ein deutliches Gehalts- und Lohnplus verhandelt, was als Zeichen der Verteilungsgerechtigkeit gedeutet wird, wie es heißt. Und dass ab März kommenden Jahres Pflegekräfte eine monatliche Zulage von 70 Euro bekommen, die ein Jahr später um nochmal 50 Euro erhöht werde, sei ein Signal der Aufwertung von Pflegekräften, sagt Verdi-Chef Frank Wernicke.
Das ist ein Tarifabschluss, der sehr maßgeschneidert ist, wo wir sehr darauf geachtet haben, dass diejenigen, die im Gesundheitswesen tätig sind, deutliche Steigerungen kriegen. In der Pflege ein Plus von 8,5% über diese Laufzeit, was übrigens ja nicht aus den kommunalen Haushalten finanziert wird, sondern aus den Krankenkassen.
Weshalb nun Befürchtungen laut werden, dass der Tarifabschluss Auswirkungen auf die Krankenkassenbeiträge haben könnte. Sozialwissenschaftler Stefan Sell von der Hochschule Koblenz mit dem Schwerpunkt aktuelle Sozialpolitik gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass Pflegekräfte zwar mehr Geld bekommen, man habe es aber in den Tarifverhandlungen versäumt, die Situation der Pflegekräfte nachhaltig besser zu stellen.
Wenn man eine deutlich bessere Bezahlung der Pflegekräfte wirklich auf der Agenda hätte, dann muss man natürlich an die Eingruppierung der Pflegekräfte heran. Und das wird jetzt die nächsten 28 Monate durch diese in Anführungsstrichen elegante Lösung mit den Zulagen schlichtweg in die Zukunft verlagert. Und das ist ärgerlich,
sagt Sell in Richtung Gewerkschaften. Die erste Lohnerhöhung wird es im April kommenden Jahres geben. Laut Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft gibt es in Deutschland 1.925 Kliniken, davon sind aber nur 552 in öffentlicher bzw. kommunaler Trägerschaft. Der überwiegende Teil sind gemeinnützige bzw. private Krankenhäuser. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort würden von dem Tarifabschluss daher gar nicht profitieren, moniert Stefan Sell, Direktor des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung am Campus Remagen der Hochschule Koblenz.
Also da haben wir einen großen Bereich, der erst einmal nicht von dem Tarifabschluss betroffen ist.
Sell ergänzt, es sei zudem eine irrige Annahme, wenn man jetzt glaube, der Tarifabschluss würde auch die Mehrzahl der schlecht bezahlten Altenpfleger besser stellen.
Denn nur noch 5% der über 14.000 Pflegeheime sind überhaupt in öffentlicher Trägerschaft.
Für CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer, den Verhandlungsführer für die Angestellten des Bundes, haben sich dennoch die Mühen der Verhandlungen gelohnt, sagt er, auch wenn der Abschluss für die Arbeitgeber gerade so vertretbar sei.
Wir bewegen uns mit diesem Tarifvertrag aus der Sicht der öffentlichen Arbeitgeber an der Grenze des finanziell Verkraftbaren.
Beschlossen wurde auch eine Corona-Prämie von 200 bis 600 Euro, wobei die unteren Entgeltgruppen deutlich mehr profitieren als Beschäftigte mit höheren Löhnen und Gehältern. Warum allerdings all die Beschäftigten in den Kommunen und beim Bund von der Corona-Prämie profitieren, die während des Lockdowns nicht im Laufschritt in Krankenhausfluren unterwegs waren und 95% Kurzarbeitergeld erhalten haben, erschließe sich ihm nicht. So der Koblenzer Sozialexperte Stefan Sell.
Dass man tatsächlich fragen kann, wo ist da jetzt die Berechtigung für eine eigene Corona-Prämie?
Freuen dürfte der Tarifabschluss insbesondere die Beschäftigten in Ostdeutschland. Denn ab Januar 2023 gibt es eine Angleichung der Arbeitszeit zwischen Ost und West. Damit dürfte dann auch die deutsche Einheit im öffentlichen Dienst vollzogen sein.
Christoph Richter war das. Mitgehört hat der Duisburger Gesundheitsökonom Professor Jürgen Wasem. Guten Tag.
Ich grüße Sie.
Wie gehört, Herr Wasem, bis zu 10% mehr Gehalt für die Pflegekräfte, also nicht nur Applaus in der Corona-Krise, sondern auch mehr Geld. Nach Berechnungen von Verdi steigen im Ergebnis die Bezüge einer typischen Pflegefachkraft, die bisher 3.590 Euro Tarifgehalt hat, um bis zu 300 Euro. Richtig und angemessen?
Also ich persönlich habe schon lange vor Corona gesagt, wir müssen Pflegekräfte besser bezahlen, weil wir mehr Pflegekräfte brauchen, jetzt schon und erst recht mit Blick auf die Alterung in unserer Gesellschaft. Es gibt Studien etwa vom Prognos-Institut und anderen, dass wir in den nächsten 20 Jahren 200.000-300.000 Pflegekräfte mehr brauchen und das bei einem insgesamt wegen der Alterung und des Bevölkerungsschrumpfens, was wir mittelfristig haben werden, abnehmenden Zahl von Erwerbspersonen. Deswegen ja, ich denke, wir müssen Pflegekräfte besser bezahlen und da ist das ein wichtiger Schritt. Ich denke auch, wie Herr Sell, wenn der Einsatz noch gestattet ist, an die Eingruppierung wird man auch ran müssen.
Nun war ja im Beitrag zu hören, so groß ist der Anteil der Kliniken nicht, die in kommunaler Trägerschaft sind, auch nicht der Anteil der Pflegeheime und für die wurde der Abschluss ja erzielt. Trotzdem ist es interessant, darauf zu gucken, wer zahlt. Im Fall der Kliniken sind das nämlich nicht die öffentlichen Arbeitgeber, sondern die gesetzlichen Krankenkassen. Lässt sich berechnen, wie stark der Abschluss zu Buche bei denen schlägt?
Ja, das hängt in der Tat davon ab, was die übrigen Träger machen. Nun ist der Anteil der öffentlichen Krankenhäuser zwar an den Krankenhäusern nur ein Drittel, aber an den Betten und an den Fällen nach wie vor die Hälfte, weil die öffentlichen Krankenhäuser, die kommunalen Krankenhäuser überdurchschnittlich groß sind im Vergleich zu vielen privaten. Gleichwohl ist richtig, zumindest für die andere Hälfte gilt das Ding nicht von selber. Und das macht natürlich wirklich viel aus. Wenn der Tarifabschluss für alle gelten würde, für alle Krankenhäuser wäre die Belastung der Krankenkassen wohl etwas über 2 Milliarden Euro. Entsprechend, wenn es dann nur für die Hälfte erstmal gilt, wäre es dann auch nur 1 Milliarde. Die entscheidende Frage wird sein, können es sich die anderen leisten, beiseite zu stehen? Weil wir haben ja einen Mangel tatsächlich an Pflegekräften und zumindest in den Regionen, wo es eine Konkurrenz der Krankenhäuser gibt, ist das auch eine Konkurrenz um Pflegekräfte. Und wenn man sich da vorstellt, dass das kommunale Krankenhaus 8% mehr zahlt und das private Krankenhaus nebendran macht das nicht, das wird das dann schon spüren, dass die Krankenschwestern mit und Krankenpfleger mit dem Fuß abstimmen.
Nach dem, was Sie sagen, können es sich die nicht kommunalen Krankenhäuser nicht leisten, weniger zu zahlen.
Also in vielen Regionen bin ich davon überzeugt, dass das genau sein wird. Nun gibt es natürlich andere Regionen, da sind Private häufig in der großen Mehrzahl und es sind lange Wege dann bis zum nächsten Krankenhaus mit öffentlichen. Und dasselbe gilt natürlich für die dritte große Gruppe, nämlich die kirchlichen Krankenhäuser, also freigemeinnützig, insbesondere Kirchen. Die haben ja keine Tarifverträge, sondern machen sich ihr eigenes Bezahlrecht, ihren eigenen Tarif. Und da wird auch die Frage sein, lehnen wir uns da im vollen Umfang an oder tun wir das nicht?
Gucken wir nochmal auf den, der zahlt. Die Krankenkassen sitzen ja bei den Verhandlungen nicht mit am Tisch. Und das war für die Kassen bereits Grund für die Klage, dass Tarifabschlüsse für sie so etwas wie ein Geschäft zulasten Dritter seien. Können Sie die Klage nachvollziehen?
Ja, das hat eine ganz lange Auseinandersetzung. Die jetzige Situation, wie wir sie im Gesetz jetzt seit ganz kurzer Zeit erst haben, ist in der Tat so, dass die Krankenkassen einfach zahlen müssen. Und zwar tatsächlich im wörtlichen Sinne. Das Gesetz sieht vor, dass die Pflegepersonalkosten einfach, was das Krankenhaus ausgibt, müssen die Krankenkassen zahlen. Das war lange nicht so, sondern es war lange eher so umgekehrt, dass wenn Tarifabschlüsse getroffen worden sind, zwar das Personal Anspruch auf mehr Geld hatte, aber die Krankenhäuser nicht sichergestellt waren, wie viel von dem Geld sie tatsächlich zusätzlich von den Krankenkassen bekommen. Sind auch mehrfach die Gesetze geändert worden, weil man mehr den Krankenhäusern, mal mehr den Krankenkassen entgegenkommen wollte. Seit relativ kurzer Zeit ist es tatsächlich so genau so, dass die Krankenkassen schlicht zahlen müssen, 1:1, was in den Tarifverhandlungen beschlossen wird. Und insofern sind es insoweit tatsächlich Verträge zulasten Dritter.
Wie angespannt sehen Sie überhaupt die Finanzlage der Kassen? In der Bild-Zeitung wird ja heute ein Ökonom mit der Erwartung zitiert, die Finanzlage sei so eng, dass der Zusatzbeitrag, also das, was die Kassen voneinander unterscheidet, dass dieser Zusatzbeitrag sich verdoppeln könnte. Sehen Sie das auch so?
Also im nächsten Jahr hat die Politik ja mit dem Gesetz, was gerade im Bundestag beraten wird, das Loch geflickt. Einmal gibt es 5 Milliarden Euro mehr Bundeszuschuss, also vom Finanzminister an die Kassen. Und zum anderen nimmt man den Krankenkassen, die relativ hohe Rücklagen haben, die zum großen Teil weg und zwingt sie, das Geld an Krankenkassen zu geben, die keine Rücklagen haben. Damit ist für 2021 klar, dass es nur zu einem sehr kleinen Umfang zur Beitragserhöhung kommen wird. Die eigentliche Frage wird sein, was passiert 2022 nach der Bundestagswahl, wäre auch meine Prophezeiung, weil dann wird der Finanzminister, der vor der Bundestagswahl, um den Laden ruhig zu halten, nochmal einen höheren Bundeszuschuss von 5 Milliarden gegeben hat, das sicherlich nicht tun. Und an die Rücklagen kann man auch nicht nochmal ran, weil sie sind dann verbraten. Mhm. Sodass ich auch denke, in 2022 kommt die eigentliche Bewährungsprobe. Die Koalitionsverhandlungen im Oktober und November nächsten Jahres werden ganz spannend.
Kurz aber noch ein Blick ins andere Lager zur privaten Krankenversicherung. Da hat der größte private Krankenversicherer, die DBK, fürs kommende Jahr eine deutliche Beitragssteigerung angekündigt, mehr als 17% im Schnitt. Kurz zum Schluss, wie ist die Lage bei den Privaten?
Die ist sehr unterschiedlich, weil das ganz entscheidend auch davon abhängt, in welcher Finanzsituation, in welcher Tarifsituation die einzelnen Unternehmen waren. Die DBK hat, wenn ich das richtig sehe, in den letzten 3-4 Jahren weit überwiegend nicht angepasst. Und sie hat ein Problem, dass sie jetzt nach 3-4 Jahren Anpassung voll eingeholt worden ist von dem Niedrigzins. Die sparen ja Alterungsrückstellungen, die verzinst werden und mussten den Zins jetzt in den Beständen absenken. Und alleine das macht rund die Hälfte dieser Prämienerhöhung aus.
Vielen Dank, der Duisburger Gesundheitsökonom Jürgen Wasenbartes. Schönen Tag.
Tschüss.
Und wir bleiben noch in der Tariflandschaft. Jetzt waren es ja der Bund und die Kommunen, für die verhandelt wurde. Wird für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder verhandelt, dann werden die Arbeitgeber vertreten von der Tarifgemeinschaft der Länder, kurz TDL. Alle bis auf Hessen sind da drin. Hessen ist schon vor 16 Jahren ausgetreten. Und seit heute ist Berlin bei der TDL nicht mehr dabei, nicht ausgetreten, sondern ausgeschlossen. Grund die Hauptstadtzulage, Manfred Götzke berichtet.
150 Euro Hauptstadtbonus zahlt Berlin seinen 125.000 Beamten und Angestellten ab November jeden Monat. Der rot-rot-grüne Senat rechnet mit Zusatzkosten von 240 Millionen Euro im Jahr. Ein Alleingang, mit dem die übrigen 15 Bundesländer überhaupt nicht einverstanden sind. Die Mitgliederversammlung der Tarifgemeinschaft hat heute Berlin aufgefordert, die Zahlung der Zulage schnellstmöglich einzustellen und das Land aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Der heutige Beschluss sei ein starkes Signal für den Zusammenhalt der TDL und dafür, dass die TDL nicht bereit sei, Verstöße gegen ihre Satzung ungestraft hinzunehmen, so der Vorsitzende der TDL, Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. Die TDL führt auf Arbeitgeberseite die Tarifverhandlungen für die Arbeitnehmer der Bundesländer. Sie will mit dem Ausschluss verhindern, dass ein Wettbewerb unter den Ländern entsteht. Schon im September hat TDL-Chef Hilbers an Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz appelliert, das nicht zu machen. Gerade jetzt, wo es um die Bewältigung der Corona-Folgen gehe und man sich auch unter knapper werdenden Finanzmitteln vernünftig abstimmen müsse. Der Berliner Senat verteidigt die Zulage als Beitrag, um die Hauptstadt für alle Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst bezahlbar zu halten. Die Konsequenzen nimmt man in Kauf. Finanzsenator Kollatz bezeichnete die Folgen kürzlich als zunächst überschaubar. Berlin müsse dann selbstständig Tarife mit Landesangestellten führen. Die Zersplitterung wäre aber kein Vorteil für die Verhandlungsseite der Länder. Der Ausschluss soll erst in 5 Jahren in Kraft treten, um Berlin noch die Möglichkeit zu geben, den Bonus doch noch wieder abzuschaffen. Bis dahin können Tarifabschlüsse der anderen Länder in der Hauptstadt angewandt werden. Das Mitspracherecht verliert Berlin allerdings schon jetzt.
Manfred Götzke war das und Themenwechsel. Am Fall des chinesischen Telekom-Ausrüsters Huawei hat sich ein Konflikt zwischen den USA und China entsponnen. Mit Huawei fing es an, mit TikTok ging es weiter, um die Frage, welche Rolle die großen Tech-Konzerne im Land des jeweils anderen spielen dürfen und darüber hinaus. Wir haben an dieser Stelle diesen Konflikt in seinen Facetten in der vergangenen Woche beleuchtet. Heute geht es um die Position, die Schweden dabei spielt. Zwischen Schweden und China herrscht schon länger Eiszeit. Als die Außenminister der EU Ende Mai über die umstrittenen neuen sogenannten Sicherheitsgesetze für Hongkong berieten, da brachte einzig Schweden Sanktionen gegen China ins Gespräch. Und China wiederum hat Schweden wegen seines angeblich sträflich laschen Sonderwegs in der Corona-Krise heftig kritisiert. Der Fall Huawei sorgt nun für eine weitere Konfliktetappe, denn die Schweden wollen Huawei beim Aufbau des schnellen Internets im Land nicht dabei haben. Carsten Schmiester berichtet.
Anfang November werden in Schweden die ersten 5G-Frequenzen versteigert. Netzbetreiber, die mitsteigern wollen, dürfen keine Technik der chinesischen Konzerne Huawei und ZTE in, wie es heißt, zentralen Funktionen verwenden. Das hat die schwedische Post- und Telekommunikationsbehörde PTS so entschieden. Ihr Sprecher Björn Blondell erläuterte den Beschluss. Grund sind Beurteilungen unserer Behörde, des militärischen Nachrichtendienstes und der Sicherheitspolizei. Da geht es um nicht-technische Bedrohungen, wie zum Beispiel ein anderer Staat Einfluss nimmt. Die Behörde verlangt weiter, dass Bewerber, in deren Unternehmen zentrale Funktionen von Mitarbeitern im Ausland abhängig sind, diese Mitarbeiter bis Ende 2024 durch schwedisches Personal ersetzen. Das Netz dürfe nicht auf Kosten der Sicherheit Schwedens missbraucht werden. In der Begründung der Entscheidung heißt es nach Angaben der Zeitung Dagens Nyheter auch, dass der chinesische Parteistaat und der Geheimdienst Huawei beeinflussen und Druck ausüben können. Huawei bestreitet das, doch das lässt die schwedische Seite kalt. Klaus Friberg ist Chef der Sicherheitspolizei SÄPO. Im Zusammenhang mit der Huawei-Debatte warnt er, wenn auch ohne China beim Namen zu nennen, schon jetzt vor der großen Bedrohung seines Landes. Es wird ja rund um die Uhr spioniert, und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen der schwedischen Gesellschaft. In der Privatwirtschaft, aber auch in sensiblen staatlichen Bereichen. Seitens der chinesischen Botschaft in Stockholm und in China selbst gab es die gewohnten Reaktionen auf das Huawei-Nein. Cao Lian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, setzt auf Drohen statt Diplomatie. Die schwedische Seite sollte sich objektiv verhalten und ihre falsche Entscheidung korrigieren, damit die Handelsbeziehungen sowie die Tätigkeit schwedischer Unternehmen in China nicht negativ beeinträchtigt werden. Ziemlich heftig. Angesichts des im internationalen Vergleich dann doch eher geringen Handelsvolumens könnte man meinen. China-Kenner Jerker Hellström ist da aber anderer Meinung. Es gehe gar nicht primär um Schweden, sagt er. Der schwedische Markt ist vermutlich nicht besonders interessant, aber als Teil in einem großen Puzzle wohl doch von Bedeutung. Andere Länder werden sich anschauen, wie Schweden diese Entscheidung getroffen hat und vermutlich Schlüsse daraus ziehen. Also rechnen Fachleute in Schweden mit entsprechenden chinesischen Aktionen. Es wäre nicht das erste Mal, so Oskar Almén, China-Experte beim Forschungsinstitut der schwedischen Streitkräfte. Wenn die chinesische Regierung jemanden bestrafen will, tut sie das nicht notwendigerweise mit Sanktionen. Häufig erschwert man schlichtweg die Bedingungen für Unternehmen durch bürokratische Hürden. Anders Ygeman, als Digitalisierungsminister zuständig für das 5G-Projekt, lässt sich aber weder durch chinesische Drohungen noch durch solch düstere Prognosen eigener Fachleute bange machen. Huawei ist draußen und bleibt draußen. Schweden kann die Sicherheit der Mobilnetze nicht den Ansichten anderer Länder anpassen. Wir machen Gesetze so, dass die Sicherheit unserer Mobilnetze den höchstmöglichen Standard erfüllt.
Und Themenwechsel. Die aktuellen deutlichen Steigerungen bei den Infektionszahlen haben die Forscher des IFO-Instituts noch gar nicht einfließen lassen in den jüngsten Index zur Ermittlung des Geschäftsklimas. Aber auch so zeigt sich, dass die Pandemie schwer auf der Stimmung lastet. Ralf Schmidberger dazu.
Dass sich der Aufschwung nach dem Corona-Schock im Frühjahr wieder verlangsamt, hatten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland in ihrem vor kurzem vorgelegten Herbstgutachten bereits festgestellt. Und diese Entwicklung zeigt sich nun beim IFO-Geschäftsklima-Index. Dieser ist nach 5 Monaten mit Zuwächsen wieder gefallen. Ihre aktuelle Lage beurteilen die 9000 befragten Unternehmen dabei noch besser als zuletzt. Die Industrie meldet eine stärkere Nachfrage, etwa nach Autos. Doch beim Blick auf die kommenden Monate herrscht mittlerweile Pessimismus. Und das in allen Branchen, also beim verarbeitenden Gewerbe, Handel, Bau und besonders bei den Dienstleistern, sagt IFO-Präsident Clemens Fuest.
Wir haben das Problem, dass bei den Dienstleistungen eben Menschen zusammenkommen sehr viel. Wenn wir uns vorstellen, Teile der Gastronomie, etwa Catering für Veranstaltungen, auch der ganze kulturelle Bereich, Friseurläden und ähnliche, all diese Aktivitäten sind ja bedroht, wenn wir wieder stärkere Shutdown-Maßnahmen bekommen.
Bei der jüngsten Konjunkturprognose habe man eine zweite Corona-Welle bereits einkalkuliert, meint Fuest. Doch sollte es tatsächlich zu flächendeckenden Lockdowns kommen, wäre möglicherweise der vorhergesagte Wirtschaftseinbruch von 5,4% in diesem Jahr noch zu optimistisch.
Ralf Schmidberger war das. Was das IFO-Institut erfragt, SAP erlebt es. Anders als die großen amerikanischen Tech-Konzerne ist SAP kein Corona-Profiteur. Im Gegenteil. Mischa Erhard zu den SAP-Quartalszahlen.
Es ist schon das zweite Mal in diesem Jahr, dass Europas größter Softwarehersteller SAP seine Geschäftsprognosen absenken muss. Das ist auch für Finanzvorstand Luka Mucic Neuland.
Und es ist ja überhaupt das erste Mal in meiner Zeit als CFO der SAP gewesen, dass wir dieses Jahr einen Ausblick korrigieren mussten. Wenn man das dann ein zweites Mal macht, dann können Sie mir glauben, dass ich jetzt wirklich sicherstellen wollte, dass wir dort zu keiner weiteren Verschlechterung mehr kommen.
Sprich, die Prognosen von SAP sind nun eher konservativ, um in naher Zukunft möglichst keine weiteren Enttäuschungen mehr produzieren zu müssen. Unter anderem Wechselkursschwankungen haben die SAP-Bilanz in den vergangenen Monaten belastet. SAP leidet vor allem aber unter der Zurückhaltung von Unternehmen, was Investitionen in ihre IT angeht. Durch die Pandemie und die sehr unsicheren Aussichten drücken Unternehmen Land auf Land ab auf die Kostenbremse, um Corona-bedingte Ausfälle irgendwie abfedern zu können. Hinzu kommt, dass das Geschäft mit Reisemanagement-Software, die SAP auch verkauft, durch die Krise fast komplett weggefallen ist. Die pandemiebedingt schwierige Situation für SAP wird sich so schnell auch nicht verbessern, meint Finanzvorstand Luka Mucic.
Unsere aktuelle Sicht sieht so aus, dass wir denken, dass Corona mit Sicherheit die wirtschaftliche Umgebung noch bis Mitte des kommenden Jahres negativ beeinträchtigen wird und dass wir dann erst ab der zweiten Jahreshälfte 2021 Erleichterung sehen werden.
Diese anhaltende Durststrecke will SAP nutzen, um seine Geschäfte weiter in Richtung von Cloud-Angeboten umzustellen. Die Nutzung von Software über das Internet setzt sich im Vergleich zu einmal gekaufter Software immer stärker durch. Dabei verdienen die Anbieter das Geld allerdings in Form von Nutzungsgebühren über längere Zeiträume hinweg. Zunächst sinken also die Gewinnmargen. Auf den allgemeinen Gegenwind schließlich reagiert SAP ähnlich wie die meisten seiner Unternehmenskunden. Der Konzern fährt Ausgaben und Investitionen herunter und setzt seinen Sparkurs fort, etwa bei Reisekosten oder durch weniger Neueinstellungen.
Mischa Erhardt war das. Nehmen wir SAP mit zum Börsenberichterstatter, mit zu Jan Plate. Schwache Geschäftszahlen, eingetrübter Ausblick. Ist nicht erstaunlich, dass die Börse das mit einem deutlichen Kursminus quittierte, oder?
Also das, was da heute bei SAP zu sehen ist, ist schon auch ein bisschen ungewöhnlich für einen eben DAX-Konzern. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Vielleicht war da auch ein bisschen zu viel Hoffnung in den Kursen und eben die Hoffnung, dass SAP ein Corona-Krisengewinner ist oder zumindest einigermaßen glimpflich davonkommt. Und da ist jetzt doch wohl mancher auf dem falschen Fuß erwischt worden. Die SAP-Aktie wirklich mit einem satten Minus von 22%, die es nach unten geht.
Nun ist SAP ein Schwergewicht im DAX und solche erheblichen Kursverluste, die haben dann eben auch Folgen für den DAX als Ganzes.
Allerdings, das reißt den DAX tief ins Minus und ein Großteil der Minuspunkte geht auf das Konto von SAP. Dazu hat sich ja eben auch der IFO-Geschäftsklimaindex wieder eingetrübt. Es gibt Sorgen mit den hohen Corona-Infektionszahlen. Von daher der DAX mit einem Minus von 3,5% bei 12.178 Punkten.
Nun gab es aber nicht allein SAP heute, sondern auch ein paar Unternehmensnachrichten mit Potenzial für Kurssteigerungen. Bayer zum Beispiel, der Konzern kauft für eine Milliardensumme ein US-Unternehmen, das auf Zell- und Gentherapien spezialisiert ist.
Es geht um das amerikanische Unternehmen AskBio oder wie es komplett heißt, Asklepios Biopharmaceutical. Bayer investiert da bis zu 4 Milliarden Dollar. Die Übernahme soll nach kartellrechtlicher Prüfung in den USA noch bis Jahresende abgeschlossen werden. Und das kommt soweit an der Börse gut an. Die Bayer-Aktie mit einem Plus von fast 1%.
Andere DAX-Werte mit Bewegung?
Neben Bayer gibt es dann noch einen anderen Gewinner im DAX, da ist zum Beispiel der Berliner Internet-Essenslieferant Delivery Hero, der ja als Corona-Gewinner gesehen wird. Die Aktien, die verteuern sich auch um rund 1%. Oder der Blick auf die Deutsche Post. Die Tochter der Paketlieferdienst DHL Express rechnet in den Wochen jetzt bis Weihnachten mit weltweit bisher unerreichten Sendungsmengen eben wegen Online-Shopping in Corona-Zeiten. Die Aktie der Deutschen Post verliert zwar auch rund 2%, aber damit kann sie sich ja dann doch immerhin noch besser und deutlich besser als der DAX halten.
Blick noch auf Nebenwerte, die Ihnen auffielen.
Dass die Lufthansa, die ja vor einiger Zeit aus dem DAX abgestiegen ist, die Lufthansa verschärft zwar nochmal den Sparkurs, aber die Aktie auch mit einem Minus von 4,5%.
Dann haben wir noch den Euro, Anleihen und den Goldpreis.
Der Euro bei einem Dollar 18,18, die durchschnittliche Rendite der deutschen Staatsanleihen bei minus 0,58% und der Goldpreis kann etwas zulegen auf rund 1.905 Dollar.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Michael Köhler. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend.